Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es gibt, glaube ich, kein besseres Lied als dieses Kinderlied einzuleiten in das Thema, das wir heute besprechen wollen, den Text, den wir gleich auch gemeinsam lesen wollen. Wir setzen fort in unserer Themenreihe durch die Bergpredigt und wir sind in Kapitel 7. Das ist schon das letzte Kapitel von den dreien und es ist also quasi schon bald, sag ich mal so, diese Themenreihe dann auch abgeschlossen. Wir haben viele Predigten mittlerweile gehört im Lauf seit Beginn des Jahres, wo wir angefangen haben, durch die Bergpredigt hindurch zu predigen und zu sprechen. Ich hoffe, dass einige Themen ganz besondere Erinnerungen bei uns geblieben sind, wo wir vielleicht ganz besonders auch angesprochen worden sind durch diese Texte, durch das, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, aber auch alle, die seine Nachfolger sein wollen. Damals, als er noch auf der Erde lebte, aber auch heute, wo er schon bei seinem himmlischen Vater ist. Und manche Texte in der Bergpredigt, das hängt ja mit der Spannung des Reiches Gottes zusammen. Wenn ihr an die Einleitung denkt, dann erinnert ihr euch vielleicht noch. Manche Texte, sie sind als ob gar nicht von dieser Welt. Sie beschreiben Zustände, die, wenn man das freundlich ausdrücken will, idyllisch sind. Ja? Für andere vielleicht sogar unglaublich, dass sowas je passieren wird. Prinzipien, die in Gottes Reich herrschen, wo es keine Unterdrückung von Armen gibt, wo es Gerechtigkeit gibt, wo die Menschen einander mit Liebe und Respekt begegnen, wo Gott selbst in ihrer Mitte lebt. Und Jesus macht deutlich, dass das Reich Gottes und diese Prinzipien mit seinem Kommen letztlich schon einen Anfang genommen haben. Es hat schon begonnen, könnte man sagen. Aber, und das ist eben die andere Seite, und das ist die Spannung, in der wir leben, es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht verwirklicht, was Gott eigentlich für Vorstellungen von einem Leben mit den Menschen hat. Und es wird erst verwirklicht werden, wenn eben das Reich Gottes zur Vollendung kommt, wenn Jesus wiederkommt, wenn Gott sein Reich errichtet. Und wir leben heute eben in dieser Spannung des schon jetzt gelten diese Prinzipien für uns, wir dürfen sie in unserem Leben anwenden, wir dürfen davon profitieren, ganz besonders gerade in der Gemeinde, das soll eigentlich der Ort sein, wo wir eben unter Gottes Herrschaft als geliebte Kinder des himmlischen Vaters leben. Aber wir wissen auch, es ist noch nicht fertig. Viel Leid und Elend, Nöte und Bedürfnisse sind noch nicht gestillt, sind noch nicht gelöst. Und in dieser Spannung leben wir auch heute. Und Jesus, er weiß das. Jesus ist nicht nur so ein Träumer, der in einer anderen Welt lebt. Jesus, er weiß ganz genau, dass jeder von uns noch in dieser Spannung lebt, auch wenn wir uns zu Jesus bekennen, auch wenn wir an ihn glauben, auch wenn wir ihm nachfolgen und wenn wir dadurch uns Kinder des himmlischen Vaters nennen dürfen und uns sicher sein dürfen, dass Gott uns versorgt. Wir haben vor 2-3 Wochen über einen Text gesprochen in Kapitel 6, wo Jesus ganz besonders darauf hinweist, dass wir eben damit rechnen dürfen, dass Gott uns versorgt, auch mit den alltäglichen Dingen. Und er bringt dort in dem Beispiel, in diesem Text Beispiele und sagt, schaut euch die Vögel an. Man denkt, dass sie vielleicht gar nicht so bedeutend und wichtig sind für diese Welt, aber Gott, er kümmert sich um jedes Einzelne. Und sagt, schau, selbst das Gras, schau dir an, das Gras, heute wächst es, morgen wird es verheizt und schau dir, wie schön Gott es gemacht hat, wie schön die Blüte ist, die vielleicht nur für einen Tag dort aufblüht. Und Gott, er kümmert sich. Aber manchmal hat man doch das Gefühl, Gott kümmert sich nicht genug. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich denke, jeder von uns kennt Bedürfnisse oder Nöte, Probleme, ganz konkret, in eurem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, es ist noch nicht so, wie wir, wie es eigentlich gut wäre. Nicht nur, wie wir uns das wünschen würden, sondern wie es wirklich gut wäre. Und ich möchte euch einladen, ganz jetzt zu Beginn der Predigt, euch ganz kurz Gedanken zu machen, was ist vielleicht euer größtes Bedürfnis oder euer größter Wunsch, den ihr heute hier, während ihr hier sitzt, vielleicht in eurem Herzen habt. Vielleicht ist das etwas, was euch noch fehlt, ja. Vielleicht ist es aber auch ein Problem, das ihr habt, wo ihr sagt, ich wünsche mir so sehr, dass endlich dieses Problem, diese Not in meinem Leben gelöst wird. Und ich möchte euch einladen, also ich hoffe, ihr habt vielleicht einen Stift oder so und ein Blatt Papier. Die Wochenblätter, die haben hinten auch so für Predigtnotizen etwas. Also ich kann einen Kuli verschenken, verleihen. Schreibt mal eine oder vielleicht habt ihr zwei oder drei ganz große Nöte oder Wünsche, Bedürfnisse in eurem Leben. Schreibt sie euch auf am besten. Also wer braucht einen Kuli? Wer vielleicht keinen Kuli hat oder... Also schreibt euch das vielleicht kurz auf. Oder wer es sich nicht aufschreiben möchte, denkt einmal kurz darüber nach. Was ist eure größte Not, euer größtes Bedürfnis? Es gibt so viel. Ich sag ja, wir sind noch nicht fertig. Gott, er versorgt uns. Ich denke, keiner von uns wird wahrscheinlich die Not haben, darüber nachdenken zu müssen, was werde ich heute zum Mittag essen? Also jetzt natürlich, vielleicht werden wir überlegen, ob wir zu McDonald's gehen oder doch zu Pizza Hut oder ich weiß es nicht, zu Hause etwas aus dem Kühlschrank holen. Aber keiner von uns sitzt hier und weiß nicht, wie er überhaupt etwas zu essen bekommen soll. Ich hoffe es. Wenn das der Fall sein sollte, dann meldet euch bei mir. Ich versuche euch zu helfen. Diese Not haben wir nicht, aber viele Menschen auf dieser Welt haben sie. Also wir können sagen eigentlich, Gott, er versorgt uns gerade hier in unserer westlichen Welt ganz besonders. Vielleicht sind es aber auch andere Nöte. Vielleicht hast du deine Arbeitsstelle verloren. Das ist eine Not und eine ganz große Not. Vielleicht bist du auf der Suche nach einer neuen Wohnung, weil die zu klein ist. Das ist zum Beispiel bei uns gerade ein großes Thema. Vielleicht gibt es Streit oder Stress in Beziehungen, die du hast mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Verwandten. Das ist leider häufig immer noch der Fall. Ja, wir leben eben in einer gefallenen Welt, wo es vorkommt, dass Beziehungen gestört und vielleicht sogar zerstört werden und worden sind. Und vielleicht ist das deine größte Not, dein größtes Bedürfnis. Vielleicht sind deine Kinder auf Abwege geraten und du siehst, sie laufen eigentlich ins Verderben, aber irgendwie hast du keine Idee, wie du ihnen helfen kannst. Und du stehst dort machtlos und ratlos und du willst deinen Kindern helfen oder nahen Angehörigen, Freunden, Verwandten, Bekannten und du weißt nicht wie. Vielleicht läuft es auf Arbeit nicht gut, dass du vielleicht gemobbt wirst. Man hört das immer mehr und immer wieder, dass heutzutage so etwas scheinbar weite Verbreitung findet. Vielleicht bist du selbst einfach am Ende deiner Kräfte und da ist nichts mehr, was dir einen Grund oder Anlass oder Motivation gibt, morgens aufzustehen und deine Arbeit zu machen. Ich weiß es nicht, was deine größte Not ist, was vielleicht dein größtes Bedürfnis gerade in deinem Leben ist. Ich hoffe, du hast dir eine Sache notiert oder gemerkt und ich möchte, dass du das einfach im Hinterkopf behältst, während wir uns gemeinsam auf den Weg machen, zu entdecken, was Jesus seinen Jüngern und Menschen, die ihm nachfolgen wollen, was Jesus ihnen mit auf den Weg gibt, gerade für solche Situationen. Wenn wir Nöte haben, wenn wir Bedürfnisse haben und das Gefühl haben, es steht nicht in unserer Macht, wir wissen nicht, wie wir das lösen sollen. Wir fühlen uns machtlos. Wie gehen wir damit um? Und wir lesen zusammen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, von Vers 7 bis Vers 11. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie auf, lest mit. Manche benutzen so Handy-Apps dafür, das ist auch in Ordnung. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung diesen Abschnitt. Matthäus 7, von 7 bis 11. Jesus sagt: Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Ich hoffe, ihr hört diesen Text nicht zum ersten Mal. Und das ist auch eigentlich nichts Neues, was dieser Text hier bringt. Und doch finde ich, dass gerade in unserem Leben, wenn Bedürfnisse und Nöte so groß werden, dass sie uns über den Kopf wachsen, da brauchen wir das, dass wir uns wieder erinnern, was Jesus uns eigentlich versprochen hat. Und der erste Teil, die ersten zwei Verse, ich habe das mal so überschrieben, ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Technik hier, sonst einmal weiterklicken. Funktioniert nicht. Der erste Teil, ich habe ihn überschrieben, bittet, sucht, klopft an, Gott ist für dich da. Wenn wir in den Text schauen, bei den ersten, bei Vers 7 und Vers 8, da haben wir ganz klare Aufforderungen, die Jesus hier ausspricht. Er sagt, bittet, sucht, klopft an. Und jedes Mal, das ist ganz interessant, jedes Mal gibt es eine eindeutige Antwort. Bittet, und das ist wie ein Versprechen, das Jesus hier ausspricht, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet es finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Und um das nochmal zu bestätigen, sagt Jesus dann, und jeder, der bittet, empfängt, und jeder, der sucht, findet, und jeder, der anklopfen wird, dem wird geöffnet werden. Also es scheint so, dass Jesus so mit dem Hammer, ja, immer und immer wieder auf die gleiche Stelle klopft und sagt, das ist mir wichtig, das ist wirklich so. Als ob er eine Garantie ausspricht. Er sagt, ich garantiere euch, bittet, und es wird euch gegeben werden. Und man fragt sich, ja, wer wird uns denn was geben? An wen sollen wir uns überhaupt wenden? Und wenn wir uns die Wörter anschauen, bittet, sucht, klopft an, dann wird deutlich, dass hier die Rede von einem Bitten gegenüber Gott die Rede ist. Bittet Gott. Und es wird euch gegeben werden, das ist passiv, jemand, der die Grammatik kennt, das vielleicht schon entdeckt, es ist passiv und es ist ein sogenanntes Passivum Divinum, hört sich ganz schrecklich an, was es einfach ausdrücken will, es ist eine besondere Art auszudrücken, dass nicht irgendjemand uns etwas geben wird, sondern dass Gott uns etwas geben wird. Also nicht, dass Gott passiv ist, sondern ganz im Gegenteil. Es wird passiv ausgedrückt, aber der uns das gibt, ist eben Gott. Und Jesus, er sagt das hier, er verwendet diese Formulierung, das Passivum Divinum, um auszudrücken, bittet und Gott wird es euch geben, könnte man sagen. Es wird euch von Gott gegeben werden. Sucht und Gott wird es euch finden lassen. Klopft an und Gott wird euch öffnen. Es gibt diesen Text in einer ähnlichen Form, auch in einem anderen Evangelium, im Lukas-Evangelium. Dort ist er ein bisschen anders formuliert. Ich vermute, dass Jesus diesen Vortrag öfters gehalten hat, mit leichten Variationen vielleicht, und dass er den Jüngern wirklich das deutlich und klar vermitteln wollte. Bittet, Gott wird es euch geben. Sucht, er wird euch finden lassen. Klopft an, es wird euch geöffnet werden. Und Vers 8 dann halt nochmal. Und letztlich, Jesus ermutigt hier zu bitten, zu suchen, zu klopfen. Warum? Nicht um Gott zu überreden. Nicht um Gott irgendwie gnädig zu stimmen und irgendwie zu überzeugen, sondern weil wir wissen, dass Gott es uns geben wird. Das ist, was Jesus hier betont. Und das drückt etwas aus von Vertrauen. Bittet. Ein vertrauensvolles Gebet steckt da letztlich hinter. Nicht das Betteln, das könnte man vielleicht auch denken, aber das ist hier nicht gemeint. Es geht nicht um Gott anzubetteln, sondern es geht darum, voll Vertrauen zu Gott zu kommen, wie eben ein Kind voll Vertrauen zum Vater kommt oder zur Mutter und sagt, bitte kannst du mir das geben, weil es selbst sich das nicht nehmen kann, nicht bekommen kann. Es braucht diese Hilfe. Und dazu ermutigt Jesus, vertrauensvollem Gebet. Man könnte fragen, manche Leute sagen, ja, bittet, sucht, klopft an, das ist alles Metaphern, Bilder für das Gleiche. Aber mir scheint das nicht ganz richtig zu sein. Das ist schon alles sehr ähnlich. Es geht um das Gebet, es geht um vertrauensvolles Gebet. Aber es ist, glaube ich, eine Steigerung drin. Und wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dann versteht man auch, worin die Steigerung besteht. Das Bitten, wir tragen Gott im Gebet, im Vertrauen, dass er uns hört, eben unser Anliegen vor. Aber was ist, wenn wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen? Wisst ihr, manchmal sind wir in Situationen und wir wissen nicht, wie die Lösung aussehen kann. Wir sehen es gibt ein Problem, aber wir wissen nicht, wie Gott das gut machen soll, wie das überhaupt zu lösen ist. Ja, was sollen wir dann machen? Ja. Beim Bitten, da ist es oft so, wir haben eine ziemlich konkrete Vorstellung. Wir haben ein Anliegen und das tragen wir Gott vor. Und das ist gut, das ist wichtig. Aber manchmal wissen wir auch nicht, was gut ist. Und wie das, dieses Problem aus der Welt zu schaffen ist. Wie vielleicht diese Not gelindert werden kann. Und Jesus sagt, sucht. Wonach sollen wir suchen? Ich denke, es geht hier um das Suchen im Gebet, nach dem, was Gott möchte, was Gottes Wille ist, was der gute und richtige Weg ist. Und Jesus sagt, sucht und ihr werdet ihn finden. Macht euch im Gebet, im Gespräch mit Gott auf die Suche nach der Lösung, nach der Antwort. Es ist letztlich ein Suchen nach Gottes Willen, nach Gottes Antwort. Gerade dann, wenn wir nicht wissen, wie es richtig sein soll, wie dieses Problem zu lösen ist. Und Jesus sagt, auch da sollen wir nicht für uns alleine bleiben mit unserem Problem, sondern wir sollen suchen im Gebet nach Gottes Willen. Klopft an. Mir scheint das noch mehr eine Steigerung zu sein. Heutzutage mit der ganzen multimedialen Technik muss man selten irgendwo anklopfen. Ja, mittlerweile hat jedes Haus eine Klingel und wir haben alle ein Handy und rufen die Leute an oder schreiben denen irgendwelche Kurznachrichten oder bei allen möglichen Diensten, die es da gibt, können wir über weite Distanz gut in Kontakt bleiben, alle Informationen bekommen. Damals war es eher so, dass man eigentlich fast immer, wenn man ein Anliegen hat, irgendwo anklopfen musste, um mit jemandem zu reden, um jemanden zu besuchen, um vielleicht jemanden zu ersuchen. Wenn man ein Anliegen hatte, musste man wahrscheinlich an vielen Türen klopfen, bis man dann denjenigen gefunden hat, der eben dafür verantwortlich ist. Und ich weiß nicht, die Leute, die vielleicht vor 20, 30 Jahren nach Deutschland gekommen sind, ich kenne das nur aus Erzählungen von meinen Eltern, dann mussten sie an vielen, vielen Türen klopfen. Sowohl in der Sowjetunion, bis man erstmal raus konnte, und dann aber auch hier in Deutschland, bis man dann alle Formulare und Dokumente und alles zusammen hatte, bis man dann endlich all die Anträge einreichen konnte und dann alles geklärt war und so weiter und man dann hier in Deutschland angekommen ist. Und damals, vor 20 Jahren, musste man wahrscheinlich wirklich in vielen Fällen noch klopfen. Ja, und so ging es dann, von Tür zu Tür, von Büro zu Büro, und man musste überall klopfen. Und das ist letztlich auch, was Jesus hier macht. Und er sagt, klopft an. Und es geht darum, dass wir ein Anliegen haben und dass wir es jemandem vortragen wollen. Aber es geht um mehr. Es geht darum, jemandem zu begegnen. Wenn wir irgendwo anklopfen, dann wollen wir jemanden treffen. Dann suchen wir die Nähe von jemandem. Und ich glaube, das ist auch die Steigerung hier, wenn Jesus hier in erster Linie über das Gebet spricht, dann sagt er, klopft an. Klopft an bei Gott. Sucht nicht nur Gottes Willen, wenn ihr nicht weiter wisst. Sucht Gott. Klopft bei ihm an. Und wisst ihr, Jesus sagt, das wird euch geöffnet werden. Gott wird euch die Tür öffnen. Und wisst ihr, in Jesus hat Gott seine Tür ganz groß aufgemacht. Und er hat gesagt, liebe Menschen, ich möchte euch kennenlernen. Ich möchte in einer echten, innigen Beziehung, in einer guten Vater-Sohn-Beziehung mit euch leben. Ich habe meine Tür geöffnet. Klopft an. Ich werde euch definitiv reinlassen. Ihr dürft meine Nähe erleben. Und so merken wir, dass hier mehr ist, als nur, wir haben einen Wunsch oder eine Not, ein Bedürfnis und wir schicken ein kurzes Stoßgebet zu Gott in der Hoffnung, dass er es erhört. Das ist in Ordnung. Aber beten ist noch viel mehr. Es ist ein beständiges, vertrauensvolles Bitten, unser Anliegen vor Gott bekannt zu machen. Es ist aber auch ein Suchen, gerade dann, wenn wir nicht wissen, was der richtige Weg ist, zu den Willen Gottes zu suchen, im Gebet zu erfragen, was denn gut und richtig für uns ist, was wir brauchen, wie Probleme gelöst werden können. Und ein Klopfen, ein Anklopfen, weil wir nicht nur von Gott etwas bekommen wollen, sondern weil wir ihn haben wollen, weil wir Gottes Nähe haben wollen. Nicht nur etwas von Gott bekommen wollen. Jesus sagt, klopft an. Und er gibt eine Garantie. Er sagt, Gott ist für dich da. Gott hört dir garantiert zu. Und wisst ihr, was normalerweise bei mir passiert, wenn ich das lese und denke, Gott wird garantiert meine Gebete hören? Dann denke ich, Ja, aber was ist mit dem Anliegen, das ich schon vielleicht schon so lange habe oder mit jenem Problem oder mit dem Wunsch? Das Interessante ist in diesem Text, schaut mal in Vers 9. Jesus sagt nicht, ja, aber wenn ihr nicht genug Glauben habt oder ja, aber wenn ihr nicht richtig betet oder wenn ihr nicht beharrlich genug und nicht andauernd genug betet, wenn ihr nicht, nein. Jesus sagt nicht ja, aber. Jesus sagt ja, oder. Schaut in den Text. Ja, oder. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird. Und in Vers 10, und wenn er einen Fisch bittet, der Sohn, wird er ihm eine Schlange geben? Das ist eine rhetorische Frage. Und auf beides ist die Antwort. Jesus bringt hier diesen Vergleich vom menschlichen Vater-Sohn-Verhältnis. Und er sagt, kann es sein, dass ein menschlicher Vater die Bitte seines Sohnes um das alltägliche, Brot und Fisch waren eben die alltäglichen Nahrungsmittel damals für in Israel zur Zeit Jesu, dass der Vater dann, aus welchen Gründen auch immer, ja, so eine Gemeinheit fabriziert, dass er dem Sohn einen Stein bittet, Stein gibt. Damals waren es so vielleicht kleine Flanbrote, vielleicht gab es Steine in der Größe, ich weiß es nicht, ja. Also das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass der Sohn das nicht erkennt und sich die Zähne an diesem Stein ausbeißt. Das ist unvorstellbar, oder? Sein Vater so etwas tut. Oder Jesus führt hier das mit dem Fisch an. Vielleicht hatten die auch Fische, die, ich weiß es nicht, wie Schlangen aussahen. Auf jeden Fall ist quasi anstatt eines Fisches eine Schlange zu bekommen, die eventuell sogar giftig ist und den Sohn schaden oder sogar töten kann. Jesus fragt die Menschen und die Antwort ist ja ganz klar, auf gar keinen Fall. Welcher Vater wird so etwas tun? Vielleicht sitzt du hier und sagst, also meinem Vater würde ich das zutrauen. Das ist ein Thema, das vielleicht nicht häufig thematisiert wird, das aber, glaube ich, sehr gravierend ist, auch gerade in unserer heutigen Gesellschaft, dass es leider auch viele schlechte Väter gibt. Jesus, er bringt dieses Beispiel damals, um zu zeigen, selbst der schlechteste Vater wird nicht so eine Gemeinheit vollbringen, aber manchmal haben wir heute Väter, die so gemein sind. Väter, die aus welchen Gründen auch immer Zigaretten holen gehen und nie wiederkommen. Letztens hörte ich eine Geschichte, und die ist wohl wirklich wahr, dass ein Vater mit seinem Sohn unterwegs ist und der Sohn klettert auf eine hohe Mauer und steht da oben, der Vater steht unten und der Vater sagt zu ihm, spring, ich fange dich auf. Und der Sohn, er hat Angst, die Mauer ist hoch, er ist vielleicht noch klein und er traut sich nicht. Und der Vater sagt, spring. Der Sohn zögert und irgendwann entscheidet er sich doch zu springen. Und in dem Moment, wo er springt, dreht sich der Vater weg. Und der Sohn, er fliegt auf den Boden und hat dann Knie offen, und wahrscheinlich auch die Hände, alles dreckig. Der weint auf dem Boden und dann dreht sich der Vater zu ihm um. Und das ist eine wahre Geschichte. Er sagt zu ihm, lern das für dein Leben. Vertraue niemals einem Menschen. Es gibt auch solche Väter. Und vielleicht habt ihr einen schlechten Vater gehabt. Und was häufig passiert ist, dass wir so von Gott denken, wie wir es von unserem irdischen Vater gelernt haben. Und es gibt viele Menschen heute, die eine falsche Vorstellung von Gott haben, weil sie einen schlechten Vater gehabt haben. Und sie können Gott nicht vertrauen. Und sie wagen es nicht, ihren Blick zu Gott aufzurichten und ihre ehrlichen Bedürfnisse und Wünsche zu äußern, weil sie das niemals von ihrem Vater erfahren haben. Vielleicht war der Vater nie für sie da. Und deswegen erwarten sie das auch nicht von Gott. Man schließlich muss sich Gott für fast 7 Milliarden Menschen kümmern. Sollte vorkommen, dass er mich vielleicht vergessen hat. Gott ist aber nicht so. Vielleicht hat man in solcher Enttäuschung, wie ganz krass in diesem Beispiel, mit dem Vater erlebt, wo wir gesagt haben, also der Vater, er ist böse. Er denkt nur an sich. Er beutet die Familie aus, er schlägt die Mutter, schlägt vielleicht auch die Kinder und nimmt den Kindern und der Mutter das weg und versäuft es irgendwo. Oder es gibt ganz viele schlimme Stories von schlechten Vätern. Und wir denken, Gott ist genauso. Hässlich, gemein, egoistisch oder einfach nicht da. Und wir müssen uns selbst zurechtfinden. Und Jesus, er sagt, nein. Beim himmlischen Vater kannst du dir sicher sein, er ist für dich da. Du kannst bitten, du kannst ihn suchen, du kannst bei ihm anklopfen. Und er wird dir geben, er wird dir zeigen, dich finden lassen. Er wird dir die Tür öffnen, weil er ein besserer Vater ist. Und wisst ihr, in Vers 11 bringt Jesus das dann auf den Punkt. Er sagt, wenn nun ihr, der spricht von den Menschen, die ihr böse seid, wisst ihr, Jesus, er macht sich nichts vor. Wir Menschen, wir erliegen häufig dieser Illusion, dass wir sagen, wir sind doch gar nicht so schlecht. Wir haben nicht gemordet, das ist immer das erste Argument. Wir haben vielleicht nicht gestohlen, vielleicht die Steuern ordentlich bezahlt und ich weiß es nicht, vielleicht keinen Ehebruch begangen, zumindest nicht in der Realität, vielleicht nur mit unseren Gedanken, wie auch immer. Und so führen wir spenden vielleicht in der Kirche oder sind Mitglied irgendwo in einer Kirche oder was auch immer, wir uns alles gut schreiben. Wir haben unsere Kinder vielleicht gut erzogen und führen ein ganz ordentliches Leben. Wir Menschen neigen dazu zu sagen, wir sind eigentlich im Grunde gut. Und Jesus sagt, ihr seid im Grunde böse. Und er will den Leuten nichts Böses. Er spricht das aus, was Realität ist. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, jeder von uns wird schuldig und ist schuldig geworden. Und wisst ihr, selbst die ganz kleinen Kinder wissen ganz genau, was böse ist. Und sie tun es trotzdem. Und ich frage meinen Sohn, warum hast du das getan? Warum hast du deine Schwester geschlagen? Er sagt, weil ich böse bin. Wir sind böse im tiefsten Innern unseres Herzens. Wir sind schuldig vor unseren Mitmenschen und schuldig vor Gott. Wir sind alle sündig. Und auch wenn unsere Gesellschaft dieses Wort Sünde eigentlich aus dem Wortschatz gestrichen hat, müssen wir sagen, ja, wir sind sündig. Und wir sagen nicht, wir sind böse, um auf die anderen Leute zu zeigen, die alle böse sind. Wir sagen, ich bin auch böse. Wir sind böse. Und es gibt einen einzigen, der sagen kann, ihr seid böse. Und das ist Jesus. Weil er nicht böse ist. Weil er nicht gesündigt hat. Weil er immer in vollkommener Übereinstimmung mit Gottes Willen gelebt hat. Jesus ist der Mensch, der wahres Menschsein definiert hat. Ein Leben so, wie Gott sich den Menschen gedacht hat, als er ihn schuf. Und deswegen sagt er, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, ja, oder versteht, was gut für eure Kinder ist und ihnen das dann auch gebt, könnte man übersetzen. Jetzt bringt er es zum Ende und er sagt, wenn das der Fall ist, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Ja, und der bringt einen Vergleich vom Kleinen zum Großen. Wir sündigen, verdorbenen, bösen Menschen kriegen das hin. Und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, unseren Kindern Gutes zu tun. Wie viel mehr sollte Gott das für seine Kinder tun? Und das Interessante ist, Jesus sagt nicht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch alles geben, was ihr euch wünscht. Er sagt, er wird euch das Gute geben. Denen, die ihn bitten, die zu ihm kommen und voll Vertrauen ihr Anliegen vor Gott bringen. Gott weiß, was gut für uns ist. Und wisst ihr, er weiß das nicht nur, er will es uns geben. Er steht da mit offenen Armen, der will es uns schenken. Und oft ist es so, dass er dort sehr, sehr lange warten muss, bis wir zu ihm kommen. Oder vielleicht auch, ja, immer ein Wartender bleibt, weil wir nie zu ihm kommen, nie voll Vertrauen zu ihm beten, nicht seinen Willen suchen, nicht seine Nähe suchen. Ich weiß nicht, was du heute aufgeschrieben hast auf den Zettel oder in deinem Kopf hast. Jesus ermutigt dich, vertrauensvoll und zuversichtlich zu beten. Denn Gott gibt dir als der liebende und vollkommene Vater immer nur das Beste. Ich möchte dich ermutigen, bete voll Vertrauen zu Gott. Such Gottes Willen, wenn du selbst nicht weißt, wie du beten sollst und was der richtige Weg ist. Aber das Allerwichtigste ist, such Gott, such Gottes Nähe. Genieß ein Leben in Gottes Nähe. Das ist, was Gebet eigentlich am Ende will. Wir können mit all unseren Anliegen zu ihm kommen und Gott, er ist der bessere Vater. Und deswegen wird er uns das Allerbeste geben. Genieß Gottes Nähe. Leider ist es häufig so, dass wir ein-, zweimal beten und Gott schenkt es uns. Oder Gott schenkt es uns vielleicht ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Aber er antwortet. Manchmal gibt er uns das Gute, indem er unsere Wünsche nicht erfüllt. Aber wisst ihr, was häufig passiert? Wir vergessen es. Wir vergessen es einfach. Wir merken nicht einmal, wie Gott vielleicht unsere Gebete beantwortet. Und ich habe mal eine interessante Geschichte gehört von dem Pastor meiner Heimatgemeinde aus Porto-Westfalica. Er erzählte, dass sie im Hauskreis über Jahre immer wieder gebetet haben für verschiedene Anliegen und Personen. Und dann saßen sie an Silvester einmal zusammen und haben zurück sich erinnert, was ist alles gewesen. Und sie haben festgestellt, dass sie vieles vergessen haben. Sie saßen dort im Hauskreis und haben eigentlich viel erlebt, aber wenn sie dann zurückdenken, dann wissen sie gar nicht mehr, welche Gebete wurden erhört, was ist alles passiert. Und dann haben sie sich einen Vorsatz genommen und haben gesagt, wir wollen ein Jahr lang im Hauskreis, wenn wir uns treffen, in der kleinen Gruppe, wir wollen ein Gebetstagebuch führen. Wir werden jedes Gebetsanliegen, das wir aussprechen, wenn wir aufschreiben, wir schreiben ein Datum, wann wir dafür angefangen haben zu beten. Und wir schreiben am Ende immer ein Datum, wann das Gebet erhört wurde. Und das Jahr verging und so saßen sie ein Jahr später wieder an Silvester zusammen und sie haben dieses Buch herausgeholt. Und wisst ihr, wir würden meistens denken, ja, Gott hat vielleicht einige Gebete erhört und andere sind noch offen geblieben. Und das kann passieren, weil Gott manchmal in etwas anderen Dimensionen denkt als wir. Er will uns wirklich das Gute schenken. Aber, wisst ihr, sie haben festgestellt, bei jedem Gebetsanliegen in diesem Buch gab es zwei Daten. Es gab ein Datum, wo sie dieses Gebetsanliegen ausgesprochen haben und dafür zum ersten Mal gebetet haben. Und es gab ein Datum, wo Gott es erhört hat. Und ich möchte uns alle ermutigen. Vielleicht ist ein Gebetstagebuch für uns persönlich, vielleicht in der Verwandtschaft, in der Familie hilfreich. Wichtig ist, dass wir voll Vertrauen zu Gott kommen, ihn bitten, seinen Willen suchen, seine Nähe suchen. Aber dass wir auch nicht vergessen, wenn er uns das Gute schenkt. Und dass wir ihn dafür preisen. Jesus sagt, Gott, er ist wirklich für dich da und er hört dir garantiert zu und er will dir das Allerbeste schenken, weil er der bessere Vater ist. Das wünsche ich mir. Ja? Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Viele Jahre wurde für diese Gemeinde hier in Bonn-Boll gebetet und jetzt ist sie da. Ja, vielen Dank auch für diesen Impuls. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt stille werden vor Gott, uns erheben und dass vielleicht jeder für sich, vielleicht wollt ihr es auch laut aussprechen im Gebet, dass ihr für diese Anliegen betet, die ihr aufgeschrieben habt. Laut, wenn ihr möchtet, oder auch leise und ich schließe dann diese Gebetszeit ab. Amen. Lasst uns aufstehen. Vielen Dank, himmlischer Vater, dass wir voll Vertrauen zu dir kommen dürfen und auch voller Zuversicht, weil wir wissen, du bist der bessere Vater. Und wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, jederzeit, jedem Ort, im Gebet zu dir zu kommen, unsere Bitten, unsere Anliegen vor dich zu bringen, ja, mit dir zu ringen und zu suchen und zu fragen, was überhaupt das Gute und Richtige in unserem Leben ist, vor allen Dingen deine Nähe zu suchen, immer wieder anzuklopfen und zu sagen, Vater, wir wollen bei dir sein, wir wollen ganz nah bei deiner Liebe, bei deiner Gnade sein, wir wollen dich besser kennenlernen, wir wollen dich mehr lieben. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Vielen Dank, dass du uns das Allerbeste schenkst. Und hilf uns, das nicht zu vergessen, sondern ja, das zu erleben, wie die Beziehung dadurch wächst, dass wir näher zu dir kommen. Ich bitte dich für die Menschen hier in diesem Gottesdienst, vielleicht auch in unserer Verwandtschaft, Nachbarschaft, hier in Bonn-Beul, die dich noch nicht kennen als ihren liebenden Vater, die vielleicht selbst überhaupt nicht wissen, was es heißt, einen liebenden Vater zu haben, weil sie einen schlechten Vater hatten. Vater, ich bitte dich, dass du dich ihnen offenbarst, dass du ihnen zeigst, dass du wirklich der bessere Vater bist. Und hilf uns, dass wir dort Zeugnis abgeben von dem, wie du uns liebst, wie du der bessere Vater in unserem Leben bist und geworden bist, damit die Menschen sehen, dass es dich wirklich gibt und dass du wirklich der liebende himmlische Vater für uns bist und sein möchtest. Amen.